Wie widerstandsfähig ist die deutsche Justiz in Bund und Ländern gegenüber Angriffen von Populisten? Das untersucht ein Team des Verfassungsblogs. Auf dem Verfassungsblog befassen sich seit 2009 Rechtsexperten wissenschaftlich mit den laufenden Entwicklungen im Verfassungs-, Europa- und Völkerrecht und kommentieren diese Entwicklungen. Und dieser Blog hat seit Anfang des Jahres ein Projekt am Laufen, zu dem Anfang Dezember ein Buch veröffentlicht worden ist. Das Justizprojekt heißt es, Verwundbarkeit und Resilienz der dritten Gewalt. Der Münchner Rechtsanwalt Lennart Laude ist einer der Herausgeber. Herr Laude, in Europa schauen wir immer nach Ungarn und Polen, wo man beobachten kann, wie die Politik Einfluss nimmt auf die Gerichte. Auch die USA unter der Regierung Trump sind immer wieder in den Schlagzeilen deswegen. Wie schauen Sie nach Ihrer Recherche auf das deutsche Justizsystem?
Ja, wir haben festgestellt, dass auch für das deutsche Justizsystem man feststellen muss, dass da Risiken bestehen gegen politische Beeinflussung, politische Übergriffe, insbesondere eben, so wie wir uns das angeschaut haben, gegen autoritäre Übergriffe. Die sind in Deutschland ein bisschen anders gelagert. Das ist ja auch einfach ein anderes Staatssystem als vielleicht in Ungarn, Polen oder in den USA. Aber wir kommen zu dem Ergebnis, dass eben auch in Deutschland Risiken bestehen, dass die Justiz durch autoritäre Populisten in ihrem Sinne umgestaltet und von einer unabhängigen hin zu einer abhängigen Justiz gemacht werden könnte.
Was bedeutet autoritäre Übergriffe?
Autoritäre Übergriffe jetzt in Bezug auf die Justiz bedeuten, dass politisch versucht wird, die Justiz in ihrem Sinne erstmal zu delegitimieren. Das ist der erste Schritt, dass man der Justiz quasi ihre Kontrollbefugnis über die Staatsorgane abspricht. Und im zweiten Schritt stellen wir fest, dass man versucht, die Justiz zu blockieren, also dass sie nicht mehr ihre Aufgaben wahrnehmen kann, dass sie nicht mehr so gut in der Lage ist, den Staat zu kontrollieren. Und einem dritten Schritt, was man dann beobachten kann, wenn das quasi vorangeschritten ist, wenn die autoritären Parteien in die Lage kommen, das auch im Parlament oder aus Ministerien heraus umzugestalten, dass sie die Justiz mit ihren eigenen Leuten besetzen und die Justiz zu ihrem Instrument machen. Also, dass sie die gezielt einsetzen, um auch ihre Gegner durch die Justiz verfolgen zu lassen.
Sie haben gesagt, in Deutschland sind wir durchaus schon gefährdet. Gibt es denn konkrete Beispiele, wo wir diese Einflussnahme jetzt schon spüren?
Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, in Thüringen zu sehen, wo wir seit der Landtagswahl im letzten September eine Sperrminorität der AfD im Landtag haben. Das heißt, sie haben über ein Drittel der Sitze. Ohne die können wesentliche Entscheidungen mit einer Zweidrittelmehrheit nicht mehr getroffen werden. Und das wurde in zwei Fällen ausgenutzt, nämlich einmal, um die demokratischen Parteien zu zwingen, quasi in einen Deal bei der Wahl der Richterinnen und Richter an das Landesverfassungsgericht, sodass man nur abgestimmt hat gegen die Bedingung, dass ein Richter der AfD-Fraktion auch an das Landesverfassungsgericht kommt, und zum anderen, dass der Richterwahlausschuss sich nicht konstituieren kann, weil dessen Mitglieder auch durch das Parlament teilweise mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen, und die AfD blockiert seitdem systematisch die Besetzung, die Konstituierung dieses Gremiums. Und da kann man eben sehen, dass auch schon in Deutschland versucht wird, die Landesjustiz in einem Land in diesem Fall in ihrer Funktion zu blockieren.
Nun haben wir das Beispiel der Blockade. Die von der SPD als Bundesverfassungsrichterin vorgeschlagene Hochschulprofessorin Frau Gebrosius-Gersdorf, die hat nach einer massiven Kampagne freiwillig auf ihre Kandidatur verzichtet. Was sehen wir hier?
Ich glaube, was man hier sieht, ist problematisch in dem Sinne, dass das eine Politisierung ist, die da erfolgt. Also die Justiz als dritte Gewalt soll ja die beiden anderen Gewalten kontrollieren und insofern von ihnen unabhängig sein. Und was da passiert ist, ist, dass man sie so in die politische Auseinandersetzung eigentlich reingezogen hat. Also dass man die Besetzung eines Richterinnenpostens in dem Fall zur Tagespolitik gemacht hat und so diese Unabhängigkeit in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ja erheblich beschädigt. Also diese Politisierung sieht man leider in Deutschland auch immer öfter, und ist aus unserer Sicht einer der ersten Gefahrpunkte, weil das eben dahin führen kann, dass die Justiz an ihrer Glaubwürdigkeit verliert und Schritt für Schritt dazu führen kann, dass autoritäre Kräfte sie dann umgestalten langfristig.
In Ihrem Buch finden sich ja nicht nur Daten und Fakten, sondern Sie entwerfen da auch Zukunftsszenarien, wie Einflussnahme auf die Justiz aussehen könnte. Wir haben jetzt schon zwei Beispiele gehört. Wie sehen die Szenarien noch aus?
Also wir versuchen, Szenarien zu bilden, um das einmal vorweg zu sagen, weil wir glauben, dass man sich mit solchen konkreten Fällen besser vorstellen kann, wie das praktisch aussehen könnte. Also wir wollen eben nicht nur trockene Theorie liefern, sondern eben praktische Anschauungsbeispiele. Und ein sehr eindrücklicher Fall, den wir zum Beispiel identifiziert haben, ist die IT der Justiz, die bisher eigentlich kaum beachtet wird, ist auch irgendwie so ein langweiliges Thema. Wer interessiert sich, wie die Justiz ihre Daten speichert? Aber wir haben eben gesehen, dass da eben aus dem Ministerium heraus Zugriffsmöglichkeiten bestehen in ganz vielen deutschen Ländern, weil die IT-Dienstleister eben in die Landesverwaltung oft eingegliedert sind. Und dann kann man sich vorstellen, auch wenn das rechtlich nicht zulässig ist, dass eine politisch entsprechend motivierte Partei diesen Zugriff ausnutzt und sich einfach mal anfängt, Daten zu ziehen. Was machen denn die einzelnen Richterinnen und Richter? Und das kann man sich sicher vorstellen, wenn man das Gefühl hat, tagtäglich, dass man in seiner Arbeit überwacht wird von dem Ministerium, dann ist man vielleicht nicht mehr so geneigt, irgendwie kritisch sich zu positionieren oder kann seine Arbeit gar nicht mehr so gut wahrnehmen.
Wie kann ein Staat die Unabhängigkeit der Justiz stärken, auch prophylaktisch?
Es gibt da verschiedene Richtungen, die wir identifiziert haben. Eine wesentliche ist, dass man sich anschaut, wo greift eigentlich die Exekutive, also die Regierung, die Verwaltung, wo kann die auf die Justiz einwirken? Zum Beispiel über den Haushalt, dass sie entscheidet, welches Geld hat eigentlich die Justiz zur Verfügung. Da meinen wir, dass man sehr kritisch sich anschauen muss, welche Möglichkeiten hat die Exekutive und müsste man die nicht eigentlich teilweise begrenzen und wirklich die Unabhängigkeit der Justiz da stärken. Und die ganz wichtige, wesentliche Möglichkeit, aber meinen wir, ist das Personal in der Justiz, die einzelnen Personen, weil die ist ja jetzt nicht ein Gebäude, sondern das wird ja tagtäglich mit Leben gefüllt von den Menschen, die da arbeiten. Und wir glauben, dass wir eben diesen Menschen was an die Hand geben müssen, deutlich machen müssen, okay, welche Risiken bestehen, dass sie selber in die Lage versetzt werden, solche Entwicklungen in Zukunft zu antizipieren und sich rechtzeitig dagegen zu positionieren. Das gilt für die Justiz, aber eben auch für die gesamte Öffentlichkeit, für die Medien, dass wir sagen, das ist ein Risiko. Und wenn sich das dann irgendwann mal realisieren sollte, dass man dann sehr früh das erkennt und sagt, so nicht, das ist hier gefährlich, hier wird eine der drei Staatsgewalten unterlaufen.
Reicht da die Bewusstmachung oder können wir als Gesellschaft noch etwas dagegen tun, gegen so eine Unterwanderung?
Ich glaube, das ist ganz stark davon abhängig auch, dass jeder und jede Einzelne sich also täglich dieser Bedeutung der Justiz, aber auch letztlich der Gewaltenteilungen für unsere Demokratie vergegenwärtigt und auch bereit ist, sich dafür einzusetzen. Das hat natürlich was mit Wahlentscheidungen zu tun, das hat auch was mit zivilgesellschaftlichem Engagement zu tun und aber aus unserer Sicht eben auch mit Verständnis dafür, wo die Risiken sind. Wie könnte sowas denn passieren, dass man bereit ist, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, das auch weiterzugeben und einfach in den Austausch zu treten. Also einfach dieses, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir damit einen Beitrag leisten für einen Austausch über die Risiken für die Justiz, wie können wir sie stärken und ja, vielleicht auf einer höheren Ebene, dann kann man das auch auf die gesamte Demokratie beziehen.
Ein Team des Verfassungsblogs hat das Buch Das Justizprojekt Verwundbarkeit und Resilienz der dritten Gewalt veröffentlicht. Am Donnerstag werden Buch und Projekt in München im Bellevue di Monaco vorgestellt. Und man kann das Buch Open Access also kostenfrei herunterladen. Dazu war das Rechtsanwalt Lennart Laude vom Verfassungsblog. Herzlichen Dank für das Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.
Vielen Dank.